Hallo, wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast von 4.0 aus Düsseldorf. Wir sprechen hier über ungewöhnliche Kriminalfälle, die sich in unserer Stadt, also in Düsseldorf, ereignet haben. Das Besondere ist dabei mein Kollege Hans, der nämlich als Polizei- und Gerichtsreporter gearbeitet hat, das heißt sowohl die Ermittlungen begleitet hat, als auch die Prozesse erlebt und der uns aus erster Hand erzählt, was damals passiert ist. Hans, ich sage immer, Düsseldorf sei eine Stadt ohne Prominente. Ich glaube aber, ich muss diese These langsam überdenken. Wir haben beim letzten Mal über Franjo und Verona Poth gesprochen und in diesem Fall geht es schon wieder um einen ziemlich bekannten Menschen. Wer das ist und was er sich zu Schulden kommen lassen hat, hören wir jetzt in den Nachrichten.
Bei einer Razzia im August 2003 erwischt die Polizei den Künstler Jörg Immendorf mit Kokain in der Suite eines Düsseldorfer Nobelhotels. Er soll das Rauschgift dort bei einer Party mit 9 Prostituierten konsumiert haben. Für Immendorf kann das gravierende Folgen haben. Er könnte seinen Posten als Professor an der Kunstakademie verlieren. Was den Fall zusätzlich brisant macht, Immendorf leidet zum Zeitpunkt seiner Festnahme an einer tödlichen Krankheit.
Hans, es geht also um den Künstler Jörg Immendorf. Der ist 2007 gestorben. In den 80ern und 90ern war der mal sehr berühmt, aber es dürfte jetzt eine ganze Menge Hörerinnen und Hörer geben, die den nicht mehr erlebt haben oder maximal noch den Namen kennen. Deshalb vielleicht zunächst mal an dich die Frage, wer ist das? Wie ist der zu einem großen und bekannten Künstler geworden?
Jörg Immendorf war in den, ich sag mal so ab den 1970er Jahren in Düsseldorf eine sehr schillernde Persönlichkeit. Der war im Prinzip prominent oder bekannt auf mehreren Ebenen. Die eine Ebene ist das gesamte Altstadtleben, wo der also in bestimmten Bars oder so immer wieder gesehen wurde. Aber die natürlich viel wichtigere und die auch die Basis für seine Bekanntheit war, war sein Erfolg als Künstler. Ursprünglich war der mal Kunstlehrer, 10 Jahre an einer Düsseldorfer Schule und ist dann aber zur Kunstakademie gegangen, wo er am Ende auch Professor war. Das konnte er natürlich nur, weil er als Künstler ein enormes Renommee hatte in dieser Zeit. Der war damals einer der berühmtesten deutschen Künstler. Der hat in der Liga gespielt wie Günter Uecker, Heinz Mack, Markus Lüpertz, Gerhard Richter. Das lag an seinen Werken, das lag aber auch an seiner Person, wie der aufgetreten ist.
Wie ist der aufgetreten? Also ich habe dazu kein Bild. Also ich habe nur den ganz späten Immendorf vor Augen, aber was? Ich kann jetzt den 70er oder 80er Immendorf, da sehe ich nichts zu.
Du musst dir vorstellen, einen relativ großen, schlanken Mann mit kurz geschorenen Haaren, 5-Tage-Bart und sehr exaltiert gekleidet, immer mehrere dicke Ringe an den Fingern und vor Selbstbewusstsein strotzend.
Okay, also auch in der Körpersprache und so.
In jeder Beziehung. Der war unglaublich präsent. Was auch daran lag, dass der sehr oft gemeinsam mit Markus Lüpertz aufgetreten ist.
Auch jetzt kein Kind von Bescheidenheit,
wenn absolut nicht. Die beiden waren, als wenn die zusammen aufgetreten sind, ich habe sie mehrfach gesehen, da hat jeder hingeguckt. Und das wussten die und sie haben es geliebt. Und Lüpertz war genauso. Der trug sehr, zum Beispiel Gehröcke mit einer Schleife, so ein bisschen aus dem 18. Jahrhundert. Entsprechende Hosen dazu. Lüpertz war entweder gekleidet wie ein Rocker oder wie ein Hippie. In der Zeit war das halt angesagt und der hat das absolut gelebt.
Und wie hat er gemalt, der Immendorf? Also was waren das für Werke?
Durchaus auch figürlich, aber immer verfremdet. Man konnte immer erkennen, dass es sich um Wesen handelt, oft Menschen, aber halt nicht 1:1 abgebildet, sondern er hat immer eine besondere Art gehabt, die Menschen darzustellen oder auch Tiere. Und man erkannte das sofort, dass das also Immendorf war, weil der hat im Laufe der Zeit einen Stil entwickelt, der bei den Kunstsammlern, bei den Museen auch sehr gut ankam.
Kannst du erklären, woran das lag? Ich weiß, das ist immer schwer zu sagen, warum ist Kunst gut oder warum kommt die gut an?
Ja, das ist wirklich schwer. Also die Faszination, du empfindest sie zuerst. Ne? Du siehst so ein Bild und das packt dich. Du willst das, du guckst da näher hin, du gehst darauf regelrecht spazieren. Woran das dann wirklich am Ende liegt, es sind die Farben, die sehr oft bei ihm schon relativ früh ziemlich düster waren. Also der hat nichts Fröhliches gemalt.
Heißt das, die Bilder waren letztlich genauso auffällig wie seine Erscheinung?
Ja,
also zumindest,
absolut.
Also jetzt nicht so positiv, wie du es beschrieben hast, aber zumindest.
Das ist eine gute Einschätzung. Die passten zu ihm. Also an diesen Bildern kamst du auch nicht vorbei, genauso wenig wie an ihm. Und das waren halt berühmte Sachen. Ich weiß noch, der hat eine Serie gemacht, die hieß Café Deutschland, wo er zum Beispiel auch politische Themen indirekt aufgegriffen hat. Und das waren alles großartige Werke. Die hingen auch in allen möglichen Museen und
ja. Gibt's berühmte Fans von ihm?
Oh ja, reichlich. Der berühmteste ist bestimmt Gerhard Schröder, der später Bundeskanzler wurde. Die kannten, ich weiß nicht, woher die sich kannten, aber die kannten sich schon lange. Und diese Freundschaft, diese Beziehung ist auch über die Jahre geblieben. Und dann sahst du bei ihm alle möglichen Leute. Ich war mal in seinem Atelier, da wurde das Kanzlerporträt von Gerhard Schröder wurde da präsentiert. Übrigens auch passte zu beiden, ne? Ein wie eine große goldene Sonne hat er den gemalt, sehr naturalistisch übrigens, fast schon fotorealist, das Gesicht von Schröder, aber der ganze Hintergrund war so golden und dann so golden umrahmt. Und da tauchte zum Beispiel John Malkovich auf, wo ich zuerst dachte, da kommt einer, der sieht dem ähnlich. Ne, der war das wirklich.
Jetzt hast du gesagt, er lebte schon sehr lange hier in Düsseldorf und hat dann eben durch die Akademie und seine Tätigkeiten sich hier in der Stadt bekannt gemacht. Wer ist sein Umfeld? Welche Menschen schwirren so um den rum?
Also die wichtigsten, ich nenne es mal Personen, die um ihn herumschwirrten, waren zuerst mal die Affen. Der ist ja berühmt geworden durch diese Bilder, die er gemacht hat. Oder auch die Skulpturen, das waren Affen. Die sahen aus wie ein Mittelding zwischen einer Meerkatze und einem Schimpansen. Und die hat er in allen möglichen Größen gemacht. Und man hat sich natürlich gefragt, warum macht er das eigentlich? Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, hat man erkannt, dass für ihn Affen die ironische Darstellung von Menschen waren.
Und naheliegend,
ja. Ja, sehr naheliegend, im Grunde auch sehr treffend. Ich kenne mehrere Werke von ihm, wo er Affen in einer sehr menschlichen Situation abgebildet hat. Es gibt zum Beispiel eine Skulptur von ihm von Joseph Beuys und der hat einen deutlich kleineren Affen an der Hand. Und das ist für Imdorf war das damals so das Symbol dafür, dass der große Joseph Beuys, bei dem er auch gelernt hat, dass der jemanden an die Hand nimmt. Und in diesem Fall war der Affe Imdorf selber. Der hat sich so verstanden als einer, der nicht annähernd an diesen Beuys rankommt, der von ihm an die Hand genommen wird und in eine künstlerisch erfolgreiche Zukunft geführt wird. Diese Skulptur, ich sehe sie noch vor mir, ich weiß nicht, wo sie heute ist. Ich hätte sie gerne.
Vielleicht kann sich da ja jemand melden, der...
Ich hätte da auch eine Idee über den, da können wir jetzt später nochmal drüber reden, wer mir das Ding besorgen könnte. Diese Figur hat was unglaublich Menschliches, wenn man das sieht. Und das zeigt sein Talent auch, dass er eine solche Skulptur machen kann. Du denkst, der Beuys läuft gleich los und der Affe hoppelt neben ihm her, der kleine Affe.
Ich kenne das jetzt auch wieder nur in der Spätphase. Der Affe ist ja nachher fast so eine Art Merchandise-Objekt geworden, ja, der beispielsweise auf Monkeys Island nachher stand und auch bei den Monkeys Restaurants, die es später in der Düsseldorfer Innenstadt gab. Das ist aber dann schon so eine Spätphase, ne? Also wo man erkannt hat, wie man den Affen oder dieses Symbol zu Geld machen kann.
Der lief, um das mal salopp zu sagen, der lief super. Du konntest diese Skulpturen, diese Affen, konntest du in Lebensgröße quasi, also ich sag mal, die waren so 1,80, knapp 2 Meter hoch, aus Bronze gegossen, sehr schwer. Und die kosteten dann so zwischen 100 und 200.000 Euro. Konntest du überall kaufen und die gab es in allen Größen. Und ich habe auch noch vor Augen einen, der mir auch besonders gut gefallen hat. Es gibt einen zeitunglesenden Affen, der also wirklich da steht, ne, so wie wir das kennen und hat die Zeitung so in beiden Händen und guckt da so rein. Hat mich immer fasziniert, das Ding.
Da ich gerade über Monkeys Island gesprochen habe und auch über die Monkeys Restaurant, ist natürlich eine Person, die zum Umfeld von Jörg Immendorf gehört, Helge Achenbach, der Kunstberater, war auch schon ein Fall hier bei uns. Wie sind die beiden miteinander verbunden?
Also die kannten sich aus Zeiten, wo Helge bei der Akademie aufgeschlagen ist, damals noch als Sozialpädagogikstudent. Das ist in unserem anderen Podcast, erklären wir das ja, wo er da angefangen hat, mit den Künstlern Kunst zu verkaufen. Die Ursprünge des Helge Achenbach liegen ja da. Und aus der Zeit kannte der Jörg Immendorf. Und die beiden haben sich großartig verstanden, weil die einander auch sehr ähnlich sind in ihrer im Grunde sehr narzisstischen Persönlichkeitsstruktur. Die haben sich super verstanden und super bekriegt manchmal, ne?
Okay, das heißt, Helge ist dessen Berater gewesen und hat die Dinge auch vermittelt, Werke.
Der hat sehr früh mit Immendorf gehandelt, der hat den immer wieder unterstützt. Also die beiden waren ganz eng miteinander.
Ja. Ich bleib mal beim Umfeld. Welche Personen gehören da noch zu diesem Kreis?
Zum Beispiel Gabriele Henkel. Gabriele Henkel kam aus einer Galeristenfamilie namens Hühnermann. Heiratete dann ein Mann namens Konrad Henkel. Wie viele hoffentlich wissen oder wie man erfahren kann, Konrad Henkel war der Eigentümer des großen Aktienanteils des Henkel-Konzerns. Das ist ja ein Familienbetrieb im weitesten Sinne, ist zwar eine Aktiengesellschaft, aber die Aktienmehrheit hält die Familie. Und von diesem Anteil der Familie hat die Familie Henkel, also Konrad Henkel, jetzt seine Nachkommen, den größten Teil. Und diesen Mann lernte Gabriele irgendwann kennen. Und die haben geheiratet. Und daraufhin hat Gabriele Henkel das Geld, was ihr plötzlich zur Verfügung stand, genutzt, um ihre ohnehin vorhandene Kunstaffinität wirklich richtig auszuleben. Und die hat damals schon begonnen, Werke zu kaufen, auch von Immendorf. Und die hatten zeitweise auch in einem Haus im Medienhafen ein Atelier. Also sie war, ich weiß jetzt nicht, wer auf welcher Etage war, aber die waren an einer Adresse im Medienhafen. Das heißt, die waren ganz eng miteinander. Und wenn Gabriele Henkel eine ihrer berühmten Vernissagen machte oder Abendessen gab, da war Immendorf immer dabei.
Wie ist es mit der Politik? Du hast gerade schon die Bundespolitik genannt mit Gerhard Schröder. Wie ist es hier mit der Düsseldorfer Politik?
Den hiesigen Politikern war natürlich klar, was sie für eine Berühmtheit hier haben, ne? Also in Immendorf. Und dann haben sie natürlich versucht, das auch für sich zu nutzen. Und allen voran der damalige Oberbürgermeister Joachim Erwin, der ja im Herbst 99 die Wahl gewonnen hatte und plötzlich Rathauschef wurde mit einer unglaublichen Verfügungsgewalt nach dem neuen Kommunalrechten. Und der fand das großartig. Also wir haben hier eine Berühmtheit, aus seiner Sicht klug. Ob die sich da erst kennengelernt haben, ich gehe davon aus, weil Erwin war früher als Politiker vor seinem Wahlgewinn völlig unbedeutend. Und mit solchen Leuten hat Immendorf sich überhaupt nicht abgegeben. Na, der war für den, auch vom Naturell her und vom Auftreten her, das war die lebten in zwei verschiedenen Welten. So, und jetzt wurde Erwin Oberbürgermeister, hatte damit Macht in Düsseldorf, auch über die Kunstakademie, also im weitesten Sinne. Und damit wurden die natürlich füreinander interessant. Und dann hat sich daraus eine etwas engere Beziehung entwickelt.
Wir haben in den Nachrichten gehört, dass Immendorf zu dem Tatzeitpunkt unter einer tödlichen Krankheit lebt. Was ist das für eine Krankheit?
Die Abkürzung lautet ALS. Das steht für amyotrophe Lateralsklerose. Ein ganz furchtbares Wort und eine ganz furchtbare Krankheit. Das ist eine selten auftretende Nervenerkrankung, die absolut unheilbar ist. Man kann sie mit ein bisschen Glück verlangsamen, aber es gibt noch kein Mittel dagegen. Diese Krankheit lähmt nach und nach das komplette Nervensystem. Und die Betroffenen ersticken am Ende, weil die Lunge nicht mehr arbeiten kann. Und die bleiben die ganze Zeit, das ist das besonders Grausame, die bleiben absolut klar im Kopf. Das ist wirklich eine ganz schlimme Erkrankung. Ja,
das heißt, der ganze Körper versagt nach und nach.
Ja,
ich habe das in einem anderen Zusammenhang mal kennengelernt. Es gab ja mal vor ein paar Jahren die sogenannte Ice Bucket Challenge, wo eben auf die Krankheit aufmerksam gemacht worden ist. Und das war nicht nur die Aktion, die so Aufmerksamkeit erregte, sondern die Art und Weise sollte ja auch zeigen, also wenn man so ein Eiseimer oder Wasser über den Kopf bekommt, dass man eben so eine Schockstarre hat und damit so ein bisschen nachempfinden kann, wie es den Menschen geht, die unter dieser Krankheit leiden. Kommen wir mal zurück zu unserem Fall. Wir haben von den Nachrichten ganz grob gehört, was da passiert ist. Erzähl du mal, was genau hat sich da abgespielt? Was hat die Polizei vorgefunden, als sie in dieses Luxushotel kam?
Sie fand vor 9 Frauen. Wie sich herausstellte, waren das Prostituierte, die meisten aus der Ukraine, junge Frauen und Jörg Immendorf und Kokain. Und die 9 Frauen, das ist nicht verboten. Aber Kokain in der Menge, in der man es gefunden hat, das war straffällig. Er hat also da eindeutig gegen die Rauschgiftgesetzgebung verstoßen.
Okay, das ist dann das, was gleich in unserem Prozess eine Rolle spielt. Aber vielleicht zunächst mal zu dir. Wie hast du davon erfahren?
Ich werde es nie vergessen. Auf der Wiese eines Ferienhauses in Italien. Da klingelte mein Handy und dran war Helge Achenbach. Und mir sagte, hast du das vom Jörg gehört? Er sagt, was? Was meinst du? Den haben sie heute Morgen festgenommen. Und dann hat er mir das erzählt, hat er mir den Tipp gegeben. Und der wusste das, der hatte das enge Verbindung und konnte mir auch direkt erzählen, was dahinter steckte und noch ein paar andere Hintergründe. Und da wusste ich, was los war. Konnte dann von unten, also aus dem Urlaub heraus, habe ich dann die Kollegen angerufen, habe denen das erzählt und habe denen gesagt, ihr müsst euch sofort kümmern. Und so hatten wir damals das Glück, diese Nachricht auch ganz früh zu haben.
Ja. Hast du einen Eindruck, entweder in dem Urlaub oder danach gehabt, wie die Stadtgesellschaft darauf reagiert hat? Weil wir haben es ja beschrieben, ne? Es ist eine Persönlichkeit, auch eine angesehene Persönlichkeit als Professor. Und dann wird bekannt, dass er eben da in einem Hotel mit 9 Prostituierten und Kokain zugange war.
Ja, also ich kam kurz danach aus dem Urlaub zurück und ja, ich habe das mitgekriegt. Das lief wieder auf verschiedenen Ebenen ab. In der Kunstszene haben alle gesagt, so what? Das wusste doch jeder. Ne? Weil man wusste, wie der lebt und welche Leidenschaften der hat und welche Lastern er nachgeht oder so, wenn man das mal so in diesem altfränkischen Wort sagen darf. Dann gab es in der Stadtgesellschaft einige, die echt schockiert waren. Ich weiß nicht, ob das echt war oder ob das ein bisschen scheinheilig war. Es gab welche, die sagten, das geht gar nicht. Also erstmal Kokain. Und dann natürlich dann auch noch mit 9 Frauen. Dann gab es natürlich ein paar böse Kommentare nach dem Motto, ey, was will er mit 9 Frauen? Und dann gab es auch einige, zum Beispiel Joachim Erwin, der natürlich plötzlich seinen Lieblingskünstler plötzlich in einem schlechten Licht sah und der allen Ernstes damals versucht hat, Verständnis dafür zu erwecken. Und der hat dann ein Statement abgegeben, also jetzt nicht offiziell, aber so hat er es gesagt. Ich war dabei und habe gesagt, also Leute, das ist ein berühmter Künstler, den kann man nicht so beurteilen wie irgendein hergelaufenen Kokaindealer. Und da ging die Empörung bei den wirklich, bei den Juristen und bei allen anderen los, die sagten, was soll das denn jetzt? Also vor dem Gesetz sind alle gleich. Und wir können jetzt nicht sagen, es ist ein berühmter Maler und dem stehen wir jetzt mal zu, dass er mit einigen Gramm Kokain erwischt hat. Da hat Erwin sich keinen Gefallen mitgetan damals.
Nun war Jörg Immendorf verheiratet mit einer deutlich jüngeren Frau. Wie hat die darauf reagiert? Weiß man das?
Nicht wirklich. Sie hieß oder Joan, oder ich weiß gar nicht, wie man es wirklich ausspricht, weil der Name war ja ein so eine Art Kunstprodukt. Und da gibt es verschiedene Aussagen, wo der Name eigentlich herkam. In Wahrheit hatte sie einen ganz anderen Namen. Sie stammte aus Bulgarien und war Studentin an der Kunstakademie und hatte sie ihn auch kennengelernt. War 30 Jahre jünger als er. Und entweder hat er ihr den Namen gegeben oder die haben den gemeinsam kreiert. Da gibt es gegenteilige Aussagen. Aber sie lief immer unter diesem Namen. Ja. Wie sie wirklich damit umging, ich weiß es nicht. Ich habe sie immer als extrem zurückhaltend und schüchtern erlebt, wenn sie mit ihm gemeinsam auftrat. Und ich würde es mal ganz vorsichtig ausdrücken. Ein glücklicher Mensch sieht anders aus.
Okay.
Also sie hat mir unendlich leid getan, weil sie natürlich plötzlich auch in einen Strudel reingeraten ist, mit dem sie natürlich nicht gerechnet hat.
Hm. Ja, es ist wahrscheinlich wieder so eine zweischneidige Sache. Ne? Auf der einen Seite, sie ist ja auch Künstlerin, ne? Erlangst du da natürlich auch eine Aufmerksamkeit für dein Werk, aber du zahlst einen Preis dafür.
Ja,
und exakt. Keinen geringen. Und du findest wahrscheinlich auch keine Form von Liebe, oder jedenfalls nicht die Form von Liebe, die man mit einer Ehe vielleicht im Allgemeinen verbindet, wenn man ein bisschen romantisch drauf ist, so wie ich als Romantikbeauftragter dieses Podcasts.
Ja, ich glaube, Romantik hat dann eine ziemlich geringe Rolle gespielt in der Beziehung. Er war der große Künstler, er war ihr Dozent und sie war die junge, wunderschöne Studentin aus dem Osten, aus Bulgarien. Der Klassiker halt, ne? Mhm. Und sie ist durch ihn auch bekannt geworden, auch als Künstlerin. Ja. Ich bin mal ganz böse und sage mal, ohne ihn würde die kein Mensch kennen.
Ja, ihre Werke sind gut, ne? Also das muss man sagen, sie ist wirklich eine gute Künstlerin.
Ja, aber ja, vielleicht hätte sie irgendwann mal, aber das hat das Ganze natürlich enorm befeuert. Sie war immer die Frau von. Und das ist auf Dauer natürlich auch nicht. Dann hat sie natürlich auch versucht, irgendwann mal klar zu machen, ich bin auch selbstständige Künstlerin. Aber am Ende des Tages wusste sie das genau. Ohne ihn wäre sie vielleicht, wenn ihre Werke wirklich gut sind, irgendwann mal bekannt geworden. Aber ich habe viele ihrer Werke auch gesehen. Ein, zwei Ausstellungen habe ich gesehen. Also ich bin kein Kunstkenner, aber das, was sie gemalt hat, ist deprimierend. Total dunkel und es spiegelt im Grunde auch ein bisschen so ihr Leben wieder, ne? Die haben übrigens eine Tochter zusammen, die heute auch erwachsen ist.
Bevor wir zum Prozess kommen, vielleicht einmal zu den Vernehmungen bei der Polizei. Die haben die nun mal erstmal festgenommen wegen dieses einen Vorfalls. Ist bei den Vernehmungen rausgekommen, ob das ein einmaliges Ereignis war? Aber es klingt so, als hätte man das schon irgendwie mal geübt. Also ich meine, mal eben so mit 9 Prostituierten und Kokain auf dem Hotelzimmer, das ist ja auch kein spontanes Ereignis, sondern etwas, was man vielleicht häufiger macht.
Du weißt, wovon du sprichst.
Selbstverständlich.
Also es hat sich herausgestellt, dass es insgesamt 27 solcher Vorfälle gegeben hat oder Partys oder wie auch immer. Das hat er auch eingeräumt. Und das hat das Ganze natürlich nochmal potenziert in der strafrechtlichen Beurteilung. Was sich auch herausgestellt hat, aber das habe ich nur unter der Hand erfahren. Also er war ja in einem der großen Düsseldorfer Luxushotels und es gab zu der Zeit noch ein zweites. Und da hatte er ursprünglich versucht, immer eine Suite zu buchen. Aber der damalige Manager, ein Kenner der Düsseldorfer Stadtszene, hat dankend abgelehnt, weil er offenbar ahnte, dass er sich da möglicherweise Ärger ins Haus hat. Die anderen waren nicht so weitsichtig, die haben gern das Geld genommen und haben ihm immer wieder diese Suite zur Verfügung gestellt. Am Ende, wie gesagt, 27 Mal.
Ja. Wie ist das für so ein Hotel? Also ist das auf der einen Seite wirklich so daran orientiert, seine Gäste zu schützen und Geld zu verdienen oder ist es dann auch um seinen Ruf bedacht?
Tja. Die waren in einem echten Dilemma. Die Idee ist, du kannst ja mal versuchen, bei einem Düsseldorfer Hotelier rauszufinden, wer da gerade übernachtet. Wirklich, ich bin in all den Jahren und ich kenne sie alle. Da hört's wirklich auf. Die sagen keinen Ton. Du kannst Mick Jagger vor der Tür treffen und sie werden bestreiten, dass er da wohnt. Und das ist natürlich schade, weil hier wohnen Prominente, das kann sich kaum einer vorstellen. Zum Beispiel immer, wenn in Gelsenkirchen in der Arena ein wirklich großer Künstler auftritt, kannst du davon ausgehen, dass er in Düsseldorf wohnt. In einem der 3, 4 wirklich großen Hotels, Luxus, 5-Sterne-Hotels hier. So. Und die waren natürlich damals in dem Dilemma, dass sie sagten, wir schützen unsere Gäste, wir geben niemals die Identität unserer Gäste preis. Erstens, wenn sich das rumspricht, kommen die nicht wieder, klar. Ne? Aber hier waren sie in der Zwickmühle, weil sie mussten das.
Ich wollte gerade sagen, die Polizei wird sich mit den Argumenten nicht zufrieden geben.
Es hat damals Gespräche gegeben zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Hotelmanager und der hat ganz klar gesagt, pass mal auf, mein Freund, wir sehen zwar deine Lage, Aber leider ermitteln wir hier in einem Strafverfahren. Und du hast uns bitte zu sagen, wann er sich wieder anmeldet. Und es hieß sogar damals, das Telefon sei angezapft worden. Weiß ich nicht, ob das stimmt, wurde erzählt. Also die mussten kooperieren. Und das haben sie zähneknirschend gemacht. Und daraus hat ihnen auch eine bekannte Mitarbeiterin von Jochen Erwin damals einen Vorwurf gemacht. Aber die hatten gar keine andere Wahl. Ja. Die mussten sagen, was los ist.
Weißt du, woher die Polizei den Tipp hatte?
Ich kann keinen Namen sagen, weil ich weiß ihn nicht. Ich weiß nur, dass es einen anonymen Hinweis gab damals. Woher der kam, weiß ich nicht. Ist auch nie gesagt worden.
Jetzt wieder für mich als naiven Menschen, so eine Party kostet Geld wahrscheinlich, ne? Also das ist... Das ist ja auch noch mit ein bisschen Champagner und allem Pipapo irgendwie verbunden. Wie hat er Immendorf das finanziert?
Cash. Der bekam also immer, wenn er Geld brauchte, hat er einen gewissen, eben schon mal erwähnten Herrn angerufen und hat gesagt, ich bin leider im Augenblick ein bisschen klamm, kannst du mir helfen? Und dann hat, also ich spreche von Helge Achenbach, dann hat der seinen Buchhalter, ich nenne ihn mal Herr Schmitz, angesprochen und hat gesagt, Herr Schmitz, würden Sie mal bitte zur Bank gehen und da mal Geld abheben. Was Herr Schmitz immer unter körperlichen Schmerzen getan hat, weil er genau wusste, die Kohle sehen wir nie wieder. Und dann ist er wirklich mit der Aktentasche von der Bank zu Jörg Immendorf, hat ihm das Geld gegeben und der hat das dann für alles Mögliche, übrigens nicht nur dafür, sondern auch für die Behandlung seiner Krankheit zum Beispiel. Der hat da ungewöhnliche Methoden versucht. Ne? Dafür hat Helge Achenbach ihn immer wieder mit Geld ausgestattet.
Kann man sagen, was sowas gekostet hat? Weißt du das? Also kennst du da so eine Dimension?
Ja, das waren also diese Partys, die lagen immer oberhalb von 20.000 Euro. Also Kokain, wie du eben schon gerichtet hast, die Frauen bekamen Honorar, dann gab es da natürlich reich zu trinken, das alles von der Speisekarte des Hotels. Das läppert sich, da brauchst du schon ordentlich Geld.
Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Prozess, der ja wahrscheinlich relativ einfach gewesen sein muss, so von der Struktur her. Du hast einen geständigen Künstler oder Angeklagten, eine sehr eindeutige Lage. Wie ist der abgelaufen und vor allem, wie war dann die Strategie der Verteidigung?
Also der Verteidiger war Rüdiger Spormann. Leider gestorben, war ganz früher mal Staatsanwalt, aus der Zeit kannte ich den noch, einer meiner besten Gesprächspartner. Und der hat irgendwann mal gesagt, ich habe als Staatsanwalt so viele Strafrechtsfälle erlebt, ich gehe jetzt auf die andere Seite und werde Verteidiger. Und der hat Jörg Immendorf verteidigt, weil er auch, das muss man ihm auch zubilligen, der wusste genau, das gibt ein Medienecho ohne Ende und das war auch so. Also Strategie war im Grunde, vereinfacht gesagt, Leute, hier sitzt ein todkranker Mann, der die Nutzung von Kokain auch als Teil seiner Krankheitsbekämpfung gesehen hat und der, das hat Immendorf diesen Begriff auch mal geprägt, der in einer unendlichen Lebensgier, den sicheren Tod vor Augen, in einer unendlichen Lebensgier versucht hat, noch ganz viel mitzunehmen. Ne? Immendorf hat das mal die orientalischen Momente meines Lebens beschrieben, was er da gemacht hat. War ein sehr treffendes Bild, würde ich mal sagen. Also, und der Spormann hat von vornherein, hat er darauf hingewiesen, guckt euch den Mann an, der hier sitzt und dann überlegt euch, ob und wie ihr den bestraft. Ja. Und das meines Erachtens auch berechtigt.
Ja. Gab es Gutachter, die das bestätigt haben, also die diese Strategie untermauert haben?
Ja, also Gutachter, es gab natürlich medizinische, ne, das muss der Richter ja, der muss ja erklären lassen, was hat der, stimmt das überhaupt? Weil ich habe Prozesse erlebt, wo Leute eine Krankheit simuliert haben und hier saß ein sichtlich kranker Mann. Man sah ihm das schon an. Also er konnte noch gehen, aber wenn er mehrere Stufen hoch musste oder ein bisschen länger gehen musste, hatte er ein Problem. Das Ganze war natürlich auch ein bisschen theatralisch inszeniert. Der kam also rein, auf seinen Verteidiger gestützt. Aber man merkte ihm dann, dass er krank war. Das Sprechen fiel ihm schon schwer. Also am Ende, mir hat er unendlich leid getan, als er da saß.
Ja. Inwiefern hat das eine Rolle gespielt? Wir haben das ja am Anfang auch gehört. Es besteht die Gefahr, dass er seinen Job als Professor und damit als Beamter auch verliert, je nachdem, wie er verurteilt wird. Inwiefern hat das in dem Prozess eine Rolle gespielt?
Ja, das war beamtenrechtlich, weil da ist das eindeutig geregelt. Wenn du vorbestraft bist, dann ist es vorbei. So, und deshalb war völlig klar, wenn der hier eine normale Strafe bekommen würde, ich sag mal, wenn der Richter den, was er hätte tun können, zu 2,5, 3 Jahren Haft verurteilt hätte, ne, wäre vorbestraft, dann wäre es mit dem Beamtenstatus vorbei gewesen. Und damit, viel wichtiger, angesichts seines Zustandes, mit der Altersversorgung für sich bzw. seine Witwe und seine Tochter.
Hm. Kannst du einmal erklären, was vorbestraft bedeutet, also jetzt im beamtenrechtlichen Sinne?
Vorbestraft heißt, dass du Straftäter, du bist Verbrecher.
Hm. Und das ist das so ein Mindestmaß an Strafe oder was ist damit verbunden? Weil das ist ja jetzt nicht jede Geldbuße oder...
Nein, du musst schon eine richtige Haftstrafe bekommen und Bewährungsstrafen geben ist 2 Jahre, beamtenrechtlich ab einem Jahr, selbst auf Bewährung kannst du deinen Beamtenstatus verlieren, musst nicht.
Hans, wie hat denn der Richter sich zu all dem verhalten?
Der Richter war ein Strafrechtler, den kannte ich auch aus anderen Prozessen. Und der war eine sehr burschikose Natur. Fuhr übrigens eine schwere BMW. Ich habe den oft mit seinem BMW-Motorrad kommen sehen in schwarzer Ledermontur. Und ein bisschen war, so war der auch. Und der war meines Erachtens mit diesem Prozess überfordert. Weil der hat nicht begriffen, wen er da vor sich hatte. Also jetzt nicht Künstler berühmt und so, sondern dass er einen todkranken Mann da sitzen hatte. Und das führte dazu, dass er die ersten zwei Prozesstage den auf eine Art und Weise behandelt hat, die so absolut nicht ging. Das war von oben herab, der hat den abgekanzelt, der hat den unterbrochen, der hat sich über den regelrecht lustig gemacht damals, ne? Und das war grauenvoll. Sowas hat sich auch noch nie erlebt. Ich weiß nicht, was mit dem Mann los war, warum der so auf den reagiert hat. Vielleicht, keine Ahnung, Richter sind auch Menschen, die können sowas wie Neid empfinden oder so. Auf jeden Fall hat er den unfassbar behandelt. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich vorher noch nie als Gerichtsreporter gemacht habe. Ich habe damals ja für die Rheinische Post gearbeitet und habe in der Rheinischen Post einen Kommentar dazu geschrieben und habe dessen Verhalten in dem Kommentar beschrieben und auch meine Meinung dazu gesagt, dass ich das unsäglich finde, ne? Und ich war am nächsten Tag sehr stolz, weil er sich regelrecht entschuldigt hat und weil ab da hat er sich normal verhalten. Ist übrigens wenige Monate später selber an Krebs gestorben. Also ein tragischer Moment dieser ganzen Story. Tja, das war, das hat mich damals so wütend gemacht, zu sehen, wie der mit diesem armen Mann da umging.
Okay, und wie dieser Richter dann entschieden hat, das hören wir jetzt im Urteil.
Am 4. August 2004 verurteilt das Düsseldorfer Landgericht Jörg Immendorf wegen Kokainbesitzes zu 11 Monaten Freiheitsstrafe. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Es gibt allerdings eine zusätzliche Auflage. Immendorf muss 150.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen.
Hans, für mich klingt dieses Urteil jetzt eher so, als hättest du das gefällt, nach dem, was du jetzt so beschrieben hast. Sag mal, wie ordnest du das ein? Also wäre das so deine Entscheidung gewesen?
Ja, absolut. Also er hat ja diese 11 Monate auf Bewährung, heißt ja, er ist unter dieser Beamtenregelung geblieben. Das war ganz bewusst so gemacht. Also es hatte sich offenbar die Einsicht durchgesetzt, dass dieser Mann gestraft genug ist und dass der garantiert keine Haftstrafe mehr würde antreten können. Insofern ist das auch dagegen völlig in Ordnung. Und man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen, der hat ja nicht mit Riesenmengen Kokain gedealt oder so. Es ging ja immer um ein paar Gramm oberhalb des Limits. Und insofern war das Urteil okay, fand ich.
Er ist suspendiert worden damals, nachdem er festgenommen worden ist. Wie ist es dann an der Kunstakademie weitergegangen, nachdem es jetzt eben 11 und nicht 12 Monate waren?
Wie das beamtenrechtlich so geregelt ist. Ne? Der hat weiter doziert an der Akademie und so weiter, dass er überhaupt noch konnte.
Hattest du den Eindruck, dass der Fall ihm in irgendeiner Form geschadet hat oder die Verurteilung?
Jetzt kommen wir wieder zu den verschiedenen Reaktionen zurück. Ne? Also es hat ihm insofern geschadet, weil es Menschen gab, die das aus Prinzip verurteilten, ne? Auch aus moralischen Gründen. Aber am Ende als Künstler, nö, glaube ich nicht. Er ist nochmal bekannter geworden, was ihm am Ende dann auch nichts gebracht hat, weil seine Werke in den Jahren danach dann auch umstritten waren. Und das wiederum hing mit seiner Krankheit zusammen. Also die Krankheit hat sein Leben geprägt danach noch, die Jahre, die er danach noch gelebt hat.
Ja. Wie hat er als Künstler arbeiten können? Dazu habe ich tatsächlich keine Vorstellung. Du hast gerade beschrieben, was die Krankheit mit einem macht. Das heißt, da verfällt ein Mensch immer mehr und ist immer weniger in der Lage, sich vernünftig zu bewegen. Wie kann man dann als Künstler noch arbeiten?
Ja, das ist natürlich das, was für ihn am schlimmsten war. Ne? Der war ja Künstler aus Leidenschaft. Also wirklich mit jeder Faser seines Körpers. Am Anfang merkte man ihm das an, wie ich das eben schon erzählt habe, im Prozess auch oder in der Zeit, als ich ihn kurz davor nochmal gesehen hatte. Die Sprache wurde schwer und er konnte bald einen Arm nicht mehr bewegen. Also die Bewegung beider Arme war eingeschränkt. Also seine Arbeitswerkzeuge sozusagen schon. Ne? Und das dann ging der Verfall des Körpers weiter. Und ich habe danach mit ihm noch 2-mal Interviews gemacht. Und beim ersten habe ich dann gesehen, wie das weitergegangen ist. Dann saß er auch schon im Rollstuhl. Und beim zweiten Mal, und das war wirklich ganz furchtbar, da saß er im Rollstuhl, hatte den Kopf so nach hinten in so eine Stütze, konnte sich nicht mehr bewegen und hat den Rollstuhl mit einem Stift, mit einem Holzstift, den er im Mund hatte, gesteuert über ein Touchscreen, der vor ihm so war. Ne? Und da ist er immer so draufgegangen. Das hat auch funktioniert. Das war ganz grauenvoll. Und da war natürlich mit Arbeiten gar nichts mehr. Aber er hatte ja seine Assistenten, also Studenten, Assistenten, die bei ihm im Atelier waren. Und am Anfang hat er sicher noch einige dieser Bilder, die in der Zeit entstanden sind, da hat er zumindest noch dran gearbeitet und hat also Teile gemalt oder bestimmte Akzente gesetzt. Aber je kranker er wurde, je länger das dauerte, umso weniger hat er gemacht. Das heißt, seine Assistenten haben nach seinen Anweisungen die Bilder gemalt. Und er hat dann am Ende mit ganz viel Mühe noch versucht, solange das noch ging, die zu signieren. Was natürlich die Frage aufwirft, sind das noch echte Immendorfs.
Ja, das wäre jetzt wieder, das habe ich von dir in dem Fall Mrugalla mal gelernt, ne? dass es sehr unterschiedliche Formen gibt. Also es gibt Werke, es gibt Kopien, es gibt Interpretationen und es gibt Fälschungen. Irgendwo dazwischen bewegt sich das gerade, was ja. du beschrieben hast.
Also es ist in der Kunstszene eine hoch umstrittene Frage. Weil im Fall Mrugalla habe ich damals Künstler erlebt im Zeugenstand, die gesagt haben, naja, wenn ich da so ein Bild hätte, was gut verkauft ist, habe ich es halt normal gemalt. Ne? Und da war natürlich die Frage, ja, hallo, der eine Sammler, der es gekauft hat, denkt, der hätte ein Original einmalig und du machst das jetzt zweimal. Ja,
also Betrug ist es mindestens nach meiner Definition.
Selbst das ist nicht klar. Hm. Ne? Es ist ja von ihm. Ne, dann in dem ja. Fall. Ich weiß, dass ich damals gedacht habe, ey, das kann alles nicht wahr sein, was du hier hörst. Und im Grunde, die Frage hat sich natürlich bei Immendorf auch gestellt. Wie lange waren das noch Immendorfs? Hm. Und das ist übrigens noch eine Sache, haben wir auch damals gelernt, das geht ja in der Kunstgeschichte ganz weit zurück. Rembrandt und Rubens haben zum Beispiel, die hatten immer eine Schar von Schülern, ja. die für sie gearbeitet haben. Weil die Menge an Bildern, die die damals produziert haben, nehme ich mal an, hätten die gar nicht alleine geschafft. Ja. Also hatten die immer Leute, die für sie gemalt haben und die haben am Ende noch vervollständigt, finalisiert, immer signiert. Große Frage also, echt oder nicht echt? Und hier bei Immendorf halt auch.
Ja. Hatte das nachher nochmal juristische Konsequenzen, also auch nach seinem Tod?
Ja, das hat der bis Umgang in die 2000, ich glaube der letzte Prozess, wo es um solche Werke ging, geht ins Jahr 2021, wo nochmal gestritten worden ist, echt oder nicht. Und es gab mehrere Verfahren, da habe ich aber den Überblick verloren, wie viele das waren. Es ging immer wieder um diese Frage, ist er denn echter oder nicht?
Hm. Und das heißt, ist er eben 10 Millionen wert oder 1 Million?
Also, ja, um es ja, jetzt etwas übergehen genau zu sagen. So. Es geht bei Werken um Immendorf, obwohl die nicht mehr den Wert haben wie früher. Und auch nicht vergleichbar sind, sag ich mal, mit Gerd Richter oder so, geht es immer um viel Geld.
Ja, vielleicht ja. mal zum Abschluss die Frage. Also wir nehmen diesen Podcast jetzt im März 2025 auf. Immendorf ist knapp 18 Jahre tot. Wie siehst du den Künstler heute? Also welche Bedeutung hat er? Ich begegne dem, also seinen Werken immer mal wieder in Museen, aber kannst du so sagen, wo der jetzt 18 Jahre nach seinem Tod in steht und was das vielleicht auch für die nächsten 10 oder 20 Jahre bedeutet?
Wie sich das entwickelt, kann man natürlich schwer sagen, gerade bei Kunst. Ne? Da gibt es ja Stories, die da gerade mal wieder laufen. Das ist abenteuerlich. Aber wenn ich zurückgucke, 2007 ist er gestorben, stimmt, vor 18 Jahren. Danach war er trotzdem immer noch präsent, weil seine Werke hängen in vielen Museen. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass er einer der wichtigsten Künstler der deutschen Nachkriegsgeschichte war und das auch bleibt. Das ist also wirklich einer, der wird nicht verschwinden. Es gibt andere, die zurzeit gehypt werden, von wo ich glaube, dass der in ein paar Jahren spricht, über die keiner mehr. Aber Immendorf wird immer präsent sein, weil er halt wirklich großartige Dinge gemacht hat. Und ich muss gestehen, wenn ich das Geld hätte, ich würde mir sofort einen Immendorf kaufen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass er so mit Blick auf die deutsche Wende ne, ein Künstler bleiben wird, der diese Zeit ja. erlebt hat und in seinen Werken verarbeitet hat. Und dass das, glaube ich, auch ein Teil dessen sein wird. Das ist so mein Eindruck, wenn man heute durch Museen geht, dann ist oft ja auch so eine Gegenüberstellung von West und Ost beispielsweise und er ist da so ein bisschen die Brücke zwischen ja, beidem. Und
absolut richtig. Spielt und er hatte ja auch international Anerkennung. Er hat also mehrere internationale Kunstpreise und der letzte, so, an den ich mich erinnere, kam aus Brasilien. Hoch dotiert hat er gewonnen und der hatte große Ausstellungen auch im Ausland. Aber man muss ihn halt immer als Gesamtkunstwerk, nenne ich das mal, sehen. Also ich sag mal, so ein Künstler wie Heinz Mack, ne, das ist, wenn du den auf der Straße begegnest, würdest du nie auf die Idee kommen, dass das ein großer Künstler ist. Gerhard Richter sieht aus wie ein freundlicher Opa. Der ist jetzt auch über 19, aber der saß schon immer so ein bisschen, ne, der war zurückhaltend, der war immer leger gekleidet zwar, Gerhard Richter, aber der hätte nie so ein Auftreten gehabt wie Jörg Immendorf, vor allen Dingen in Kombination mit Markus Lüppert. Immendorf war immer einer, der sich selbst auch zum Teil seiner Kunstwerke machte. Und das hat er großartig gemacht. Und der war auf den ersten Blick, oder wenn du den kennengelernt hast, dachtest du, boah, arrogant und so. Wenn du aber länger mit dem geredet hast, hast du gemerkt, ein zutiefst herzensguter Mensch, sehr gebildet, sehr interessiert an allem, was auf der Welt passiert und im Gespräch absolut interessant und spannend. Und halt, wie gesagt, das war Teil, ich weiß nicht, ja doch, das war schon bewusst, seiner Marketingstrategie als Künstler, sich auch selbst zu inszenieren. Und das hat er super gemacht.
Hans, ich danke dir ganz herzlich für all diese Einblicke und für das Erzählen dieses Falls. Ich danke ganz herzlich der Cast Crew, die wie immer unseren Podcast produziert, Sarah-Lena Boley, die die Nachrichten und das Urteil gesprochen hat und allen, die uns zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.